Jetzt könnte es besser sein, genau. Danke. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, der gepflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Wir haben das letzte Mal im ersten Kapitel, ich will da noch zwei Vers ganz kurz in Erinnerung rufen, oder Apostel Paulus Korinther eigentlich ins Vermögen einstellt, im Vers 5, wo er ihnen sagt, ihr seid in allem reich gemacht worden, und dann im Vers 7, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Und jetzt muss er da im dritten Kapitel mit der Rüge anfangen oder mit einer Feststellung, wie ein Mediziner, wo das Urteil fällt, wie der Zustand ist von dieser Person. Und da sagt er, ihr seid nicht geistlich, sondern fleischlich. Jetzt könnte ich da lange eine Abhandlung darüber euch erklären, was der Unterschied ist zwischen fleischlich und geistlich. Aber da ist immer wieder, die Bibel ist die beste Auslegung für uns selber. Und darum will ich da gerade einfach an Galater 5 erinnern. Und dort, weil wir nachher noch mehr dazu kommen, Vers 19 bis 22 lesen, weil dort der Apostel Paulus uns die beiden Sachen vor Augen stellt. Er sagt, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und jetzt muss er da den Korinther sagen, dass sie fleischlich gesinnt sind und nicht geistlich. Das heisst, ihre Trachten, ihre Ausrichtung ist aufs Irdische bezogen. Das ist ihnen wichtig, was da läuft in der horizontalen Ebene. Jetzt kann ich sagen, Reichtum, Ehre, Ansehen, Macht, einfach all das, was die Welt sucht, dem jagen sie nach. Und das Ewige, das, was eigentlich wirklich relevant wäre, ist irgendwie außer Acht gelassen. Und welche Tragik, dass er das so muss auf den Punkt bringen, so ganz kurz anschneiden und sagt nachher, ihr seid unmündig und ihr bedürft noch, dass man euch Milch gibt. Und dann nimmt er einfach wieder ein Beispiel aus der Schöpfung raus, wo jeder Mensch kennt, Korinther kennt und wir heute 2000 Jahre später kennen. Ein Kind, das neu geboren ist, das kommt Muttermilch über. Auch Mutter kann stillen und sonst kommt schon Milch über. Einfach Milch. Das ist Grundnahrung. Und jetzt muss der Apostel Paulus den Korinther sagen, ihr vertragt nichts anderes, weder einfach ein bisschen Milch. Welche Tragik. Wenn wir in den Hebräerbrief gehen, sind sie nicht gewachsen. Die Hebräerchristen sind zurückgefallen. Also es gibt beide Varianten. Die einen, die einfach nie zugenommen, die haben irgendwann mal einen Anfang gemacht und sind aber dort stehen geblieben. Und ein Säugling oder ein Kleinkind, das stehen bleibt und sich nicht entwickelt, da muss man sagen, das ist eine schwerste Behinderung, da stimmt etwas nicht. Und bei den Hebräern sagt er im 5. Kapitel, der Hebräerbriefschreiber, Vers 12, und ihr solltet längst Meister sein und bedürft wiederum, dass man euch die ersten Buchstaben der göttlichen Worte lehre, dass man euch Milch gebe und nicht starke Speise. Der Tosser tut über diese Sachen auch sehr ernst reden. Ich habe ihn sowieso gern. Er hat sehr einen scharfen Griffel, wenn ich so will. Er bringt es auf den Punkt und er sagt, wir haben heute weitgehend vieles mit mittelmäßigen Christen zu. Es ist ein mittelmäßiges Christentum. Und dann sagt er, wir wissen, dass uns die Bibel erklärt, dass wir Gott dadurch ehren, dass wir zur vollen Reife in Christus weiterschreiten. Aber wiederum lassen wir uns immer wieder reizen von verschiedenen kleinen Vergnügungen. Wir haben einst den Ruf Jesu vernommen, das Kreuz auf uns zu nehmen, aber wir haben aufgehört, ihm bedingungslos nachzufolgen. Und das ist heute das Fazit, wenn wir ein bisschen umhören, auch zum Teil in die Gemeinde einschauen oder mit den Jungen in den Thema kommt, ob ich die Jungen jetzt nicht pauschal irgendwie in eine Ecke stellen will, aber einfach aus gewissen Erleben heraus, man hat angefangen, über ihn zu diskutieren. Das Ganze ist eine Diskussionsgrundlage geworden. Und dann fragt man sich, ja, kann man das jetzt heute noch so sehen? Würde das der Paulus heute auch noch so schreiben? Oder würde man das heute ein bisschen anders formulieren? Und dann ist auf einmal, wird Jesus zur Handelware. Das heisst, wir tun über etwas verhandeln, wir tun über etwas diskutieren, wo im Grunde noch klare Fakten sind. Und von dem her gesehen, ist nachher nicht mehr Christus in uns, sondern ein Christusbewusstsein. Hast du auch ein Christusbewusstsein? Ja, das ist gut, das Christusbewusstsein. Das New Age hat das auch, die haben auch ein Christusbewusstsein. Aber Christus in uns, das ist etwas anderes. Der prägt er mein Leben, er führt mein Leben und er ist in meinem Leben das Zentrum. Und das will der Paulus sagen, dass der Herr Jesus ist irgendwo da bei den Korinther eine Anderscheinung und ihr Wandeln ist aufs Irdische, aufs Fleischliche ausgerichtet. Im Vers 3 tut er es eigentlich sehr scharf begründen und die drei Stichworte, die er da in den Raum stellt, das sind die, die unter anderem bei dieser ganzen Aufzählung im Galater 5 auch erwähnt wird. Er sagt hier Eifersucht, Streit und Zwietracht. Die Eigenschaften, die er hier erwähnt, sind bei den Werk vom Fleisch, und dort möchte ich auf den Unterschied hinweisen, der Apostel Paulus schreibt vom Frucht vom Geist und von den Werk vom Fleisch. Das heisst, die Frucht können wir nicht selber wirken. Das tut der Geist Gottes, der in unser Herz ausgossen ist bei der Wiedergeburt. Der will die Frucht wirken. Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut und so weiter. Aber die Werke vom Fleisch, das sind wir die Aktiven. Das tun wir wirken. Da tun wir etwas bewegen. Und jetzt tut er aber da sagen, Eifersucht, Streit und Zwietracht. Und ich tue gerne bei diesen Beispielen, gehe ich ins Bilderbuch vom Alten Testament, und das gibt es für alles zusammen, was wir sehen oder wissen, gibt es das immer wieder ein Beispiel, und ich habe mir da zwei rausgegriffen, der Saul, der den David verfolgt. Was war die Ursache? Eifersucht, ganz klar. Oder die rote Kora, wo gegen den Mose gegangen ist, gegen den Aaron und gegen die Miriam, die haben gesagt, sind ihr mit? Weder wir, auch uns tut Gott begegnen, auch zu uns kann Gott reden. Und dann hat Gott in beiden Fällen hat er sehr ernst und sehr klar geantwortet. Er fährt nachher weiter im Vers 5 und tut etwas von dem aufzeigen, was auch wieder beim Werk vom Fleisch erwähnt ist, wo er sagt, Parteiungen. Und jetzt ist auch in der Gemeinde sind Parteien, und ich muss sagen, menschlich gesprochen, nein, rein empfindungsmässig, ist es so, man hört nicht jedem gleich gut und gleich ring zu. Ich weiss noch, als ich früher jung noch im Brüderverein neu gekommen bin, und das ist das Rotationssystem, war jedes Mal ein anderer gewesen. Und da ist ein junger Mann, wir sind fast gleich alt gewesen, der hat sich aus der Welt bekehrt und der sagt, weisst Markus, mir kommt es nicht darauf an, wer da vorne steht.
Da habe ich gerade davon mal gehört, weil mir ist es ein bisschen darauf angekommen. Und dann sagt er, wenn der hier vorne nur den Text liest schon, bin ich durch den Text allein gesegnet. Egal, was er sagt. Dann musste ich sagen, Hut ab. Der ist nachher in die Mission. Und ich weiss nicht, der ist 40 Jahre ist der in Afrika in der Mission gewesen. Jetzt ist er heimgekommen wieder. Ein leuchtendes Vorbild, ein Mensch, der das geistliche Leben ausgelebt hat. Nicht Parteien. Er hat einfach das Wort, das verkündigt worden ist, hat er als Gotteswort entgegengenommen und das Werkzeug war bei ihm nicht so relevant gewesen. Und ich denke, es sind ganz wichtige Punkte, die er hier anschneidet. Eine Gruppe Handwerker, ich nehme nicht Schreiner, die waren zusammen, gearbeitet, gekrampft und der Chef war immer so ein bisschen wie ein Negertreiber, das darf man zwar heute nicht mehr sagen, aber ist dahinter gestanden, hat es angetrieben und dann hat der Chef gesagt, er müsse jetzt weg, er sei ein paar Stunden weg bei einem Kunden und hat jedem gesagt, was er zu machen hat in dieser Zeit, also das Kennen irgendwie muss rumstehen. Und nachher ist natürlich, als er gegangen ist, ist da bei den einen das Fest losgegangen. Die haben die Maschinen abgestellt, sind zum Kaffeeautomat geführt und ein Gipfel geholt und haben das angefangen geniessen. Und der eine hat einfach weitergearbeitet. Und dann ist einer von diesen Kollegen zu ihm gegangen und hat gesagt, hey, komm, hör auf, der Chef ist weg, jetzt kannst du es wirklich auch ein bisschen geniessen. Sagt er, meinen ist nicht weg, meinen ist noch da. Und ich denke, es ist ganz eine tiefe Wahrheit, dass wir immer wieder einfach uns bewusst sind, in unserem Handeln, in unserem Wandeln, stehen wir vor Gott. Und unser Chef, wenn ich das so sagen darf, der ist immer da. Und dann stehen wir nicht mehr vor Menschen, sondern wir stehen vor ihm und wir wollen, dass unser Leben etwas ist zu seiner Ehre und nicht irgendwie etwas Irdisches. Er tut nachher ganz kurz auf den Punkt bringen und sagt, es kommt nicht so darauf an, der eine sagt, der andere pflanzt oder begüßt und so weiter, aber Gott gibt es Gedeihen. Und dann im Vers 8 sagt er, dass jeder seinen eigenen Lohn wird empfangen, nachdem er gemacht hat. Wir machen da immer wieder Psyche, auch im Silo, aber das Gleiche habe ich auch schon an anderen Orten erlebt, dass Leute, alte Leute, und dort möchte ich nicht die Frage stellen, dass sie das Leben lang viel Gutes gemacht haben. Das ist für mich nicht die Frage. Und dann sagt mir so eine Person, aber Markus, das kann doch nicht sein, dass all das, was ich Gutes gemacht habe, nicht zählt. Und da sage ich, jetzt kommt es darauf an, für was das meinst. Wenn es ums ewige Leben geht, und die Herrlichkeit bei Gott zählt das nicht. Dann brauchst du Jesus Christus und seine Erlösung. Aber wenn du ihn angenommen hast, wird er auch das berücksichtigen und wird dir für das schauen. Aber wenn du ihn nicht angenommen hast, nützt dir das nicht. Und das ist für so jemanden, ist das im Moment ein Herzurteil. Dass all das nicht zählen sollte, was ich gut gemacht habe, und gleich bringt uns das nicht in den Himmel. Er bringt nachher da zwei Stichworte, der Apostel Paulus. Er sagt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Da gibt es etwas Schönes, wieder beim höchsten Mitarbeiter zu sein. Und dann tut er uns wie in eine Doppelfunktion rein und sagt, dass wir aber auch Gottes Ackerfeld und Gottes Bau sind. Das heisst, wir sind irgendwie auf zwei Seiten. Auf der einen Seite ist er bei uns am Bauen und auf der anderen Seite helfen wir bei ihm am Bauen. Aber was er mit dem ganz klar will sagen, dass es da nicht um den Mensch geht, das ist nicht mehr der Mensch das Zentrum. In dem Vers oder in diesen Vers geht es ganz klar um die Grundlage von Gott. Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und jetzt habe ich mich gefragt, gibt es nicht andere Gründe, die auch gelegt werden? Und ich denke, leider gibt es immer wieder andere Gründe. Und vielleicht haben wir selber schon geholfen, einen anderen Grund einmal zu legen. Was meine ich mit dem? Wenn wir auf einmal so ein Fündlein haben oder etwas aus der Politik oder aus der Wirtschaft einnehmen wollen, in Gemeinden, und auf einmal etwas zur Hauptsache versuchen zu machen, was nicht die Hauptsache ist, dann versuchen wir, einen anderen Grund zu legen. Und das geht nicht. Jesus Christus ist der Grund von unserem Bau und einen anderen Grund gibt es nicht. Das tut er alles zusammen ganz klar ausschließt. Und dann tut er uns den Grund noch schildern und, oder den Bau, die Bausubstanz und sagt, wenn aber jemand auf diesen Grund, Vers 12, Gold, Silber und kostbare Steine oder Holz, Heu und Stroh baut, so wird es nachher das Gericht Gottes wird das ans Tageslicht bringen. Wir haben im Neuen Testament vom Herrn Jesus das Gleichnis vom Sand und vom Felsen bauen. Auf Sand bauen geht ganz schnell. Da könnt ihr einfach her tun, den Bau herstellen. Ist ja alles unten durch weich, ihr könnt das anpassen. Und wenn ihr auf Fels bauen wollt, dann müsst ihr da noch ein bisschen Kompressor rein. Ihr müsst dann noch schauen, dass es geht am Schluss, dass es gut steht. Aber auch dort wird es nachher den Sturm zeigen. Und da tut er uns zeigen, Gold, Silber und Edelstein kommt alles aus der Tiefe raus. Das ist aus dem Boden raus. Mit viel Aufwand, nachher auch gereinigt und geschliffen und so weiter. Und das andere ist Holz, Heu und Stroh. Das ist das, was der Boden rausbringt. Jetzt, er sagt nicht, das kann man gar nicht brauchen. Er sagt einfach, für im Reich Gottes zu bauen, geht es nicht, weil das verbrennt. Und so, wenn wir uns auch immer wieder bewusst sind, wenn er uns in Nöte einführt, in Schwierigkeiten einführt, wenn er uns in Herausforderungen einführt, sei das am Arbeitsplatz oder mit Nachbarn oder x was, so will er auch da das Gold bei uns läutern. Er will den Edelstein noch ein bisschen schöner schleifen, dass all das Unreine wegkommt und so weiter. Dass wir einfach etwas sein dürfen zu seiner Ehre, zur Verherrlichung von seinem Namen. Vers 13 sagt er nachher zweimal, weil es durchs Feuer erprobt wird und nachher wird das Feuer erproben, auf welches Werk oder welchen Bau das ist. Und wieder der Lohn angesprochen. Wird jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Aber es wäre schade, wenn wir irgendwie für ihn unterwegs waren und gleich immer nur mit Holz, Heu und Stroh gebaut haben und nicht mit Gold, Silber und Edelstein. Und jetzt kommt er wieder mit einem neuen Beispiel, mit einem neuen Bild und sagt dann im Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Also jetzt am Anfang fleischlich gesinnt sein und jetzt geht er aber wieder ins Vermögen ein, wo er uns lieb machen und sagen, wir sind der Tempel Gottes und der Geist Gottes wohnt in uns. Wenn wir im Alten Testament gehen, schauen, schon bei der Stiftshütte und dann wieder beim Tempel Gottes, was sind dort für Gegenstände drin gewesen? Bei der Stiftshütte sind all die Gegenstände, seien das Bretter gewesen oder andere Gegenstände, die eine gewisse Symbolik auf uns haben, die sind vergoldet gewesen. Und was aber ein Bild auf den Herrn Jesus ist, wie der Leuchter oder der Sühnedeckel bei der Bundeslade, die sind aus reinem Gold gewesen. Und er will uns mit dem auch wieder etwas von dem zeigen. Wir sind der Tempel Gottes und er will in unserem Leben oder hat er Wohnung genommen und er will unser Leben bestimmen. Dass wir etwas sind zu seiner Ehre, zur Verherrlichung von seinem Namen. Dass wir einfach da sind als Licht in einer dunklen Welt. Wie es der Thomas auch gesagt hat, dass wir unser Licht leuchten lassen. Denn wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und den seid ihr. Und jetzt geht das auch wieder um doppeldeutige Sachen. Der Tempel Gottes verderben, das habe ich bei mir selber, wenn ich Sachen mache, die die Bibel mir verbietet oder die nicht gut sind, nicht gesund sind. Oder ich kann es auch bei anderen machen. Ich kann in der Gemeinde einen so einen zerstörenden Einfluss haben, dass die Ältesten intervenieren und sagen, jetzt müssen wir auseinander, jetzt geht es nicht mehr. Der wirkt zerstörend. Und die Bibel tut uns da wieder ganz ernst und ganz klar warnen vor so Sachen, dass das nicht passiert. Es kann eine Gleichgültigkeit sein, es kann irgendwelche Sachen, die einfach wie das fleischlich Gesinnte reinkommt und dem geistlich Gesinnte entgegengeht. Und das fleischlich Gesinnte, wie er am Anfang formulieren, denen will ich nicht den Mut machen im Vers 15 und sagen, dass einfach der Rest verbrennt. Der fleischlich Gesinnte, wenn er im fleischlich Gesinnte bleibt, dann müssen wir den Römer 8 zu Hilfe nehmen und dort sagt er ganz klar, das ist der Tod. Der wird das Ziel nicht erreichen. Er hat es da vorher auch gesagt. Und von dem her gesehen, wenn wir wirklich mit ihm unterwegs sind und wir wollen uns als Tempel Gottes von dem brauchen, er hat die Gegenwart Gottes in uns eingelegt. Im Alten Testament war sie in einem Gebäude, in der Stiftshütte, nachher im Tempel. Und heute ist sie in uns. Wir dürfen mit ihm unterwegs sein, er in uns und wir in ihm. Niemand betrüge sich selbst, wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise wird. Also der Mensch soll nicht vor Menschen stehen. Wir wollen vor Gott stehen und uns von ihm leiten lassen, nicht von irgendwelchen anderen Sachen und uns von dem manipulieren oder steuern. Der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühmt sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Und am Schluss sagt er nochmal etwas Ähnliches, sagt er, dass wir ihm gehören, ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Wir sind in ihm, er in uns und wir sind miteinander unterwegs an dem herrlichen, wunderbaren Ziel entgegen. Und da wollen wir einander Mut machen und das Ziel im Auge behalten. Ein Pfarrer in einer Kirche, sie war noch ganz locker besetzt und dann irgendwann in der Predigt und dann ist er weitergefahren. Und nachher sind die Leute auf ihn zugekommen, auch die Ältesten, und gesagt, du, was ist das? Und dann sagt er, ich hatte eine Erscheinung. Und dann sagen sie, erzähl dir. Sagt er, nein, nein, über das rede ich nicht. Und dann haben die Ältesten gesagt, wir haben das Recht, das zu wissen. Wir tragen mit Verantwortung, was da passiert ist. Und dann sagt er, am nächsten Sonntag rede ich darüber. Am nächsten Sonntag war die Kirche gestossen voll. Die ganze Woche war das Thema, der Pfarrer hatte eine Erscheinung und er wird am kommenden Sonntag darüber reden. Und dann ist er auf die Kanzel am kommenden Sonntag, hat zuerst Botschaft gehabt und dann gesagt, und jetzt habe ich euch versprochen, noch meine Erscheinung zu erklären oder zu erzählen. Das war eine Alterserscheinung. Ich habe den Vater verloren. Jetzt, was will ich mit dem sagen? Ich will mit dem sagen, wie tragisch ist es, wenn die Leute nur dann kommen, wenn es irgendwie etwas Sensationelles gibt. Das darf es nicht sein. Sondern es soll ein Bedürfnis sein, von jedem Einzelnen immer wieder unter Gottes Wort zu gehen, dass wir den Austausch haben, dass wir Gemeinschaft haben miteinander, dass wir einander ermutigen können, einander aufs Ziel hinweisen können. Wir sind miteinander unterwegs als Gemeinde. Dass wir aber auch merken, wenn es einem nicht gut geht, dass wir einander ansprechen und helfen können, dass wir alle das Ziel erreichen. So wie es der Mose gesagt hat, keines soll da hinten bleiben. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für das ernste Kapitel, aber auch das schöne Kapitel in dem 1. Korinther 3, wo du uns auf der einen Seite als Tempel vergleichst, wo du in uns wohnen, Herr Jesus, durch deinen Geist. Es gibt nichts Schönes, wie das Wissen, die Ruhe, der Frieden, der das ausstrahlt, dass du in uns bist und wir mit dir dürfen unterwegs sein. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder Gefahr und der Kampf, dass wir in unseren Entscheiden nicht fleischlich handeln, sondern von dir, von deinem Geist geleitet. Dass immer wieder auch die Liebe, der Friede, die Freude ist das, was uns steuert, was uns bestimmt und nicht irgendwie egoistische oder selbstbezogene Sachen. Dass es nicht um die Selbstverwirklichung geht, nicht um die Selbstverherrlichung, sondern um die Verherrlichung von dir, von deinem Namen und von deinem Reich. Amen.